Sonne und Camping, das hängt ja zusammen. Und dann kann man die Sonne auch direkt zur Stromerzeugung nutzen. In diesem Video geht es um PV-Anlagen für Wohnmobile, Camper und Wohnwagen. Wir erklären euch die Grundlagen, sagen was zu Akkugrößen, zu Wechselrichterleistungen und wir sagen euch zu einigen elektrischen Geräten, mit welcher Leistungsaufnahme ihr rechnen müsst, damit ihr so ein bisschen abschätzen könnt, wie groß eure Akkus sein sollen. Es geht dabei auch um Induktionskochplatten, damit ihr ohne Gas vielleicht auskommt und wer mobil arbeiten will, wir gucken uns auch ein paar IT-Geräte an. In diesem Video findet ihr also Infos, wenn ihr euren Camper ausbauen wollt oder das eine Werkstatt erledigen lassen wollt oder wenn ihr erstmal einen kleinen mobilen Akku ausprobieren wollt und schauen wollt, wie weit kommt ihr damit und natürlich auch, wenn ihr euch einen neuen Camper kaufen wollt und wissen wollt, was die fetten Brocken in der Preisliste alles zu bedeuten haben. Ich habe mich für dieses Video in einem Artikel vom Heise Plus Kollegen Clemens Gleichschlau gemacht, der über den Selbsteinbau und die kleinen Akkus gesprochen hat. Und vor allem habe ich mich mit einem Experten für Wohnmobiltechnik und Solar unterhalten, nämlich Detlef Schulz von Büttner Dometic.
Ich grüße dich.
Das Gespräch und die meisten Aufnahmen haben wir im Hümerzentrum B1 in Mülheim an der Ruhr aufgezeichnet. Deren Geschäftsführer Kai kenne ich zwar seit Schulzeiten und auch den PR-Chef Frank, aber trotzdem ist in diesem Video nichts gesponsert, nichts beeinflusst, weder von Hümer Donau noch von Büttner Dometic. Wenn ihr auf deren Webseiten und YouTube-Kanäle mal gucken wollt, stelle ich euch unten rein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video.
Wenn man so ein Wohnmobil kauft, was kann das schon?
Ja, in der Regel ab Werk nicht allzu viel. Die sind halt sehr grundmäßig ausgestattet. Das heißt, da ist zwar eine Batterie drin und auch ein Batterieladegerät drin und in der Regel auch einen Ladebooster, dass das zumindest während der Fahrt nachgeladen wird. Aber das reicht meistens nicht dafür aus, mal so ein klassisches langes Wochenende, was wir es ja gerade hatten, so 3-4 Tage, damit autark stehen zu können.
Denn dafür ist die Batterie dann zu schwach. Eingebaut ist meistens so eine AGM-Standard-Autobatterie mit 96 Amperestunden ungefähr.
50% davon sind nutzbar, dieser Kapazität. Danach fällt die Spannung der Zellen runter und dann schalten die Systeme im Fahrzeug schon ab. Also das heißt, ich habe irgendwo 50 Amperestunden nutzbar. Das ist nicht viel, wenn ich so schon allein ein bisschen Beleuchtung, Wasserpumpe, vielleicht ein bisschen Radio hören, mal ein Handy über eine USB-Steckdose laden möchte. Dann habe ich schon einen Grundverbrauch von 20 Amperestunden so in der Regel pro Tag, roundabout.
Das erste ist also, sich nach einem stärkeren Akku umzugucken. Das ist ja sogar dann wichtig, wenn man gar keine Solar haben will, sondern nur so per Akku autark sein möchte.
Merkt man gerade auch, ist so ein Trend, dass die Leute umsetzen, dass dann 300, 400 Amperestunden Batteriesysteme mittlerweile mal reinkommen.
Die Amperestunden beziehen sich übrigens immer auf die Gleichstrom-Bordnetze der Camper, die mit 12 Volt laufen. Muss man also mit 12 mal nehmen, um auf die Wattstunden und Kilowattstunden zu kommen.
Es gibt jetzt schon bei vielen Herstellern in der Sonderausstattungsliste die Möglichkeit, auf Lithium umzurüsten, wo dann aber auch die Ladesysteme angepasst werden. Wir sprechen immer von Lithiumbatterien, die sind ja aber Lithium-Eisenphosphat-Batterien, weil die Legierung mit dem Eisensulfat einfach temperaturstabiler ist. Die brennt nicht.
Die LFP-Akkus kommen üblicherweise im gleichen Format wie die AGM-Batterien, L5 heißt das. Unterm Fahrersitz werden die bei vielen Modellen eingebaut und oft hat man da Platz für einen zweiten Akku. Beim Einbau woanders sind aber auch andere Formate und entsprechend dann höhere Kapazitäten möglich.
Ich sag mal eine 100 Amperestunden Batterie. Es gibt Anbieter, die verkaufen die für 500 Euro und bis zu einem Preisniveau von 1000 Euro so dazwischen bewegen sich die meisten.
Die 150 Amperestunden Akkus kosten entsprechend ein bisschen mehr und auch solche mit einer Heizung drin, dass man sie bei Frost laden kann. Ganz mit den Preisen von Balkonakkus, die ja deutlich unter 300 Euro pro eine Kilowattstunde gefallen sind, darf man für diese Spezialakkus nicht rechnen. Andere Akkus einzubauen ist trotzdem keine gute Idee.
Man sollte schon darauf achten, dass gewisse Standards eingehalten werden. Beispielsweise ECE R10. Das heißt, Geräte, die diese Abprüfung nicht vorweisen können, dürfen sie in einem Fahrzeug nicht verwendet werden. Das führt nämlich sonst zum Erlischen der Betriebserlaubnis.
Die LFP-Akkus benötigen eine andere Ladekennlinie als die alten AGM-Batterien. Also müsst ihr eure Ladetechnik daraufhin untersuchen. Für die Solarladeregler ist es einfach.
Die modernen Laderegler haben eigentlich alle schon auch eine Lithium-Kennlinie, sodass du dann die richtige Ladecharakteristik einstellen kannst.
Wer seine Ladetechnik nicht umbauen will, kann aber auch bei den Batterien nochmal schauen.
Es gibt Batterien, die haben ihre Elektronik so weit aufgerüstet durch eigene DC-DC-Charger beispielsweise, die dann eine fehlerhafte Ladekurve gerade bügeln.
So, dann kommen wir mal zu den Panels. Wie viel passt denn überhaupt auf so ein Wohnmobil?
Es hat sich so herauskristallisiert, dass im Schnitt die meisten Kunden so mit 300 Watt ungefähr auf den Fahrzeugen unterwegs sind. Natürlich gibt es auch noch viel größere Systeme, auch bis 1000 Watt und vielleicht auch noch ein Stück weit drüber. Und dann wird es auch eigentlich eng, weil der Platz dann am Ende ist auf dem Fahrzeug. Mhm. Ne?
Vorzugsweise nimmt man Glasrahmenmodule. Die Campingausstatter haben, damit man besser puzzeln kann, verschiedene Größen im Angebot. 75 Watt, 100, 150, 200 Watt. Man kann aber auch ein ganz normales Hausmodul oben draufsetzen, wenn man es hinkriegt.
In der Regel wird so ein Modul mit einem Spoilerprofil auf dem Dach aufgeklebt. Also Spoilerprofil aufgeklebt und mit dem Modul dann verschraubt. Wenn einer einen Dachträger drauf hat, vielleicht auf einem Kastenwagen oder auf einem VW-Bus oder sonstiges, da kann man natürlich auch so ein Rahmenmodul auch mit so einem Dachträger natürlich montieren.
Für spezielle Fälle braucht man eine Alternative, die Dünnschicht- oder Flat-Module.
Dann hast du so wirklich 2-3 mm Modulstärke nur und die werden auch direkt aufgetragen. Bei Aufbauhöhen, also auf Fahrzeughöhen bis 2 Metern, darfst du kein Glasrahmenmodul aufbauen.
Die Dünnschichtmodule kommen auch auf den Aufstelldächern meistens zum Einsatz.
Ja, das geht. Du musst dann natürlich so, wir haben ja hier, ich sag mal, wird vorne aufgestellt und dann musst du die Kabelführung nach hinten runter. Du hast dann schon längere Kabelwege zu überbrücken.
Ein Nachteil haben die Dünnschichtmodule, weil sie nämlich direkt aufgeklebt werden, fehlt eine Hinterlüftung und sie können sich gerade im Sommer super aufheizen auf 65 Grad oder mehr und das geht auf Kosten der Effizienz. Mit gewissen technischen Maßnahmen kann man das so ein bisschen eindämmen, aber das geht wiederum auf die Kosten. Sie haben auch einen schlechten Ruf aufgrund angeblich schlechter Haltbarkeit.
Die sind oftmals nicht besonders langlebig, haben dadurch nicht immer den allerbesten Ruf, weil der eine oder andere da vielleicht schon mal keine gute Erfahrung mitgemacht hat. Ist aber auch dann so ein bisschen der Qualität auch geschuldet gewesen.
Aber trotz der ganzen Fortschritte bei den Dünnschichtmodulen?
Wenn es erlaubt ist und es gibt keine Gründe dagegen. Glasrahmenmodul hat dann immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ein Problem tritt bei Dünnschicht- und Glasrahmenmodulen gleichermaßen auf, nämlich die Teilverschattung. Das habt ihr gerade beim Camper viel häufiger als bei Dach- oder Balkonanlagen, weil ihr da ganz selten die Kontrolle drüber habt, wie Bäume oder Gebäude oder allein die Dachaufbauten ihre Schatten werfen. Was dagegen hilft, sind Module mit möglichst vielen Bypassdioden. Manchmal sind sie auch als teilverschattungsresistent, als Multizellmodule oder ähnlich bezeichnet. Die Module variabel zu befestigen, sodass man sie aus dem Schatten rausholen könnte oder auch aufstellen könnte, so wie wir es im Thumbnail angedeutet haben, das hat sich übrigens nicht bewährt.
Das würde natürlich bedeuten, ich müsste am Fahrzeug sein und so im Schnitt alle 2 Stunden mein Modul dem Sonnenverlauf wieder neu ausrichten. Wer macht das? Es gibt Leute, die bauen sich mechanische Systeme. Wir haben sowas ganz früher auch mal gehabt, sind wieder vom Markt verschwunden. Selbst nachführende Systeme hat es auch schon gegeben, sind auch wieder vom Markt verschwunden. Jetzt sind wieder jemand Neues auf den Markt gekommen damit. Also in der Praxis hat sich einfach herausgestellt, dass die horizontale Montage auf einem Fahrzeug im Moment einfach noch das Praktischste ist.
Einen Solar-Laderegler braucht ihr natürlich auch. Wie gesagt, die modernen beherrschen alle die Ladekennlinien der LFP-Akkus und auch MPPTs zu den Solarpanels sind inzwischen Standard. Spannender ist eigentlich schon die Frage nach dem Wechselrichter, also nach eurer 230 Volt Stromversorgung.
Und da gibt es dann natürlich auch dann jeweils die passenden Wechselrichter dazu, Kleinstwechselrichter dann für den, ja, ich sag mal, um die elektrische Zahnbürste zu laden oder ein Notebook zu betreiben, bis hin zu großen Wechselrichtern, 3000 Watt, um vielleicht 2 elektrische Geräte parallel oder eine große Klimaanlage mitlaufen lassen zu können und, und.
Die einfachen Wechselrichter bauen euch gar kein komplettes 230 Volt Bordnetz auf, sondern sie haben erstmal nur eine Schuko-Steckdose und oft auch keine Netzumschaltung.
Ohne Netzumschaltung heißt, damit kann ich nur eine definierte Steckdose im Fahrzeug mitbetreiben. Es gibt auch Geräte mit integrierter Netzumschaltung. Die kannst du dann auch in ein Bordnetzsystem einspeisen, dass du alle Steckdosen bedienen kannst. Unterschied ist folgender, der muss erkennen, wenn von außen jemand Landstrom einspeist. Dann muss der wegschalten. So ein Gerät, wo ich eine Steckdose definiert versorge, ist natürlich einfacher von der Installation her. Und natürlich bei allen anderen Fahrzeugen, wo 4, 5, 6 Schuko-Steckdosen im Fahrzeug verteilt sind, die ich dann versorgen möchte, kommt dann natürlich noch ein bisschen was hinzu. Dann muss ich auch noch zusätzlichen Personenschutzschalter einbauen. Darf jetzt über den Wechselrichter beispielsweise nicht das bordeigene Ladegerät versorgen und auch nicht die 230 Volt Funktion eines Absorberkühlschranks mitbetreiben.
Bei den großen Wechselrichtern stellt sich aber noch die Frage nach der Leistung.
Vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, 600 Watt Wechselrichter reicht, um zwei E-Bike-Akkus zu bedienen. Da würde ich jetzt schon eher den 1000 Watt Wechselrichter empfehlen, wenn du zwei E-Bike-Akkus gleichzeitig laden möchtest.
Einfach zu gucken, wie viel Watt die Geräte brauchen, reicht übrigens nicht immer, sondern man muss auch die Anlaufströme im Blick behalten.
Aber auch Nespresso-Maschinen, da steht dann meistens was von 1450 Watt drauf, kann ich nur empfehlen, nehmt keinen 1500 Watt Wechselrichter, bitte die nächstgrößere Nummer nehmen.
Kommen wir kurz zum Ladebooster. Früher war das eher eine Hilfe, damit aus dem Motor sich der Akku laden kann.
Mit einer Lithiumbatterie ist es dann ein Ladestrombegrenzer. Und wenn eine Lithiumbatterie mit maximal 150 Ampere auch laden könntest, dann würde die das, wenn die Lichtmaschine das liefert, auch anfordern. Damit sind dann Schäden vorprogrammiert am Fahrzeug.
Die Ladebooster gibt es dann in unterschiedlichen Leistungsstufen, 40, 60, 80 Ampere beispielsweise. Wenn ihr während der Fahrt einen Kühlschrank laufen lassen wollt, dann sollte der aber auch nicht zu klein bemessen sein.
Viele Hersteller arbeiten mit einem 25 Ampere Ladebooster. Dann kann es dir passieren, dass du mit einer entladeneren Batterie ankommst, als du losgefahren bist.
Auch über das Bussystem nachzudenken, also wo alle Informationen zu Akkustand und Batterieladung und sowas zusammenlaufen, hat seine Berechtigung. Beim Neukauf habt ihr natürlich ein Bussystem drin, mit dem alles direkt funktioniert. Spannender ist es bei Nachrüstungen. In viele modernere Fahrzeuge ist schon was eingebaut, meistens ein herstellerspezifisches System auf Basis des CI-Bus, des Caravan-Industriebus.
In dem Fahrzeug, wo wir hier drin sitzen, haben wir die Hymer SCU. Da können dann dementsprechend die elektrischen Komfortverbraucher gesteuert und überwacht werden. Darüber hinaus aber halt auch noch wie Frischwasser, Abwassertank. Da hast du ein zentrales System, mit dem du dann zum Teil also auch ortsunabhängig das Fahrzeug überwachen kannst.
Also richtig herstellerübergreifende Busse funktionieren diese CI-Derivate allerdings nicht.
Der Kunde möchte dann aber das oder dies oder das oder jenes eingebaut haben, dann ist das nicht immer unbedingt sofort einzubinden. Also jeder, der hier so ein Bussystem in ein Fahrzeug einbaut, hätte grundsätzlich die Möglichkeit, auf dieses Protokoll, was wir da freigeben, zurückzugreifen und das hier in seinem Bussystem freizugeben. Theoretisch.
Theoretisch.
Theoretisch. Mhm. Ne? Wäre das so möglich. Aber ich kann es natürlich auch ein bisschen verstehen, wolltest du jetzt 5 unterschiedliche Klimaanlagenhersteller berücksichtigen? Wolltest du 20 unterschiedliche Batterielieferanten, 30 unterschiedliche Solarlieferanten und so weiter?
Tja, und dann, manche Fremdgeräte kann man problemlos einbinden, bei anderen verliert man die Gewährleistung des Fahrzeugherstellers und noch andere führen sogar zu Fehlfunktionen. Ja, ihr habt dann prinzipiell 2 Möglichkeiten. Die gleichen stehen euch auch zur Verfügung, wenn ihr ein Wohnmobil ganz ohne so ein Infosystem habt. Ihr könnt dann entweder die neuen Geräte nur direkt per Bluetooth beispielsweise steuern. Je nach Gerät gibt es da Möglichkeiten, dann nur über die App und anders geht es dann eben nicht. Oder ihr findet einen Hersteller, der ein eigenes Bussystem anbietet, um seine Wechselrichter und Co. zu steuern. Dann integriert ihr das in euer Fahrzeug und schaut mal, was ihr noch an weiteren Möglichkeiten darüber dann findet. Aber bevor ich hier jetzt in zu viele Details für Selbstausbauer abgleite, da gibt es ja ganze YouTube-Kanäle zu, was kann ich euch da in einem Video schon Relevantes zu beitragen. Schreibt vielleicht in die Kommentare mal unten rein, wenn ihr einen schönen Do-it-yourself-Kanal kennt, der euch weitergeholfen hat. Ich setze euch 2 Tipps aus dem Artikel von Clemens gleich unten rein. Gucken wir jetzt lieber mal auf eine andere Idee aus Clemens Artikel, nämlich was ihr mit diesen mobilen Akkus oder mobilen Solargeneratoren machen könnt. Die haben so 500 bis 2000 Kilowattstunden, gibt bestimmt auch ein paar kräftigere. Sie haben mindestens eine Schuko-Steckdose, manchmal auch mehrere, die ihr dann so um 2,4 Kilowatt belasten könnt. Das reicht dann sogar für ein Induktionskochfeld. Viele haben USB-Buchsen, um Geräte zu laden und ihr könnt sie allesamt über eine Schuko-Steckdose laden, meistens aus einem 12-Volt-Bordnetz und die mit einem Solargenerator drin eben auch noch aus Solarpanels. Ihr spart euch damit also diese ganzen komplizierten Überlegungen zum Umbau. Ihr nehmt den einfach, findet irgendwo einen Platz in eurem Camper und schon habt ihr da eure Schuko-Steckdose. Ihr müsst euch aber auch der Nachteile bewusst sein. Das Laden mit den externen Solarpanels beispielsweise. Ihr müsst dazu die Panels und den Generator draußen stehen lassen, was über einen Tag nicht immer gut ist. Und ihr könnt während der Fahrt halt nicht laden, sondern nur, wenn ihr auf dem Platz seid. Und dann während der Fahrt dürft ihr so einen Akku nicht betreiben, da darf also nichts eingestöpselt sein. Größtes Problem ist aber die fehlende Schutzerde. Schon mehrere Geräte über eine Steckdosenleiste zu betreiben, hat ein gewisses Risiko und erst recht ist es nicht ratsam, den ganzen Camper über dessen Außensteckdose aus dem Akku zu versorgen.
Damit funktioniert kein FI-Schutzschalter im Fahrzeug, weil die Erde fehlt. Da sind wir wieder bei VDE-Norm und Co. Ist keine ganz saubere Lösung.
Wenn ihr das nur in Notfällen macht und wenn alle Beteiligten genauer Bescheid wissen, wo das Risiko liegt, kann man es vielleicht mal dulden. Aber im Allgemeinen solltet ihr Geräte nur direkt in der Schuko-Steckdose dieser Akkus betreiben. Wenn euch die Risiken aber bewusst sind, dann ist das eine super günstige und eine sehr niederschwellige Lösung, euren Camper mit 230 Volt zu versorgen. Ja, und dann gucken wir doch zum Schluss nochmal auf die Leistungsaufnahme von so ein paar Geräten. Der Kühlschrank, die ganze Diskussion Absorber versus Kompressor, kann man auch ganze Videos zu füllen. So wie ich es verstanden habe, die Absorber brauchen so viel Strom, dass man sie lieber gar nicht über einen Akku laufen lassen sollte. Bei einem Neukauf scheint ein Kompressorkühlschrank empfehlenswert zu sein. Die gibt es auch in 12-Volt-Varianten, die brauchen so 45 Watt, laufen vielleicht 10 Stunden am Tag, das sind dann 450 Wattstunden. Haartrockner kosten so 150 Wattstunden pro Frisur ungefähr. Wasserkocher brauchen vielleicht 2000 Watt und brauchen 3 Minuten für einen Liter, das sind dann ungefähr 100 Wattstunden. Ein E-Bike-Akku braucht so 600 Wattstunden ungefähr, bis er voll ist. Klimaanlagen, die ziehen vielleicht 1 Kilowatt, vielleicht ein bisschen drunter. Und wie lange ihr sie laufen lässt, müsst ihr halt selber natürlich überlegen. Vielleicht aber auch tagsüber, wenn ihr euren Hund da mal für ein paar Stunden drin lassen müsst. Die Induktionskochplatte, interessant, wenn ihr ganz von Gas vielleicht weg wollt. Die ziehen maximal so 2 bis 3,6 Kilowatt, je nach Ausführung. Und sie brauchen dann, weil sie nicht immer mit Full Power laufen, 0,8 bis 1,2 Kilowattstunden pro Stunde. Ein Liter Wasser kriegt er in 4 bis 5 Minuten damit hin. Das sind 120 Wattstunden. Einen ganzen Pott mit 4 Litern zum Kochen zu bringen, dauert vielleicht 15 Minuten. Und Nudeln durchkochen kostet vielleicht 30 Minuten und damit ungefähr eine Kilowattstunde. Das mobile Büro. Schaut vor allem, dass ihr möglichst wenig Netzteile braucht, um die doppelten Wandlungsverluste zu vermeiden. Guckt also, dass ihr möglichst viele Geräte über USB laden könnt, über USB-C vielleicht und schaut, dass ihr ein schönes 12-Volt-USB-Ladegerät integriert irgendwo. Notebooks brauchen dann vielleicht 5 bis 15 Watt im Normalbetrieb, unter hoher Last vielleicht auch mal 20, 50 oder gar 100 Watt für ein paar Minuten. Wenn ihr einen externen Monitor haben wollt, es gibt welche, die ihr direkt per USB-C anschließen und mit Strom versorgen könnt. Die brauchen natürlich besonders wenig. Standardmonitore dann mit einem Netzteil, die liegen so bei 20 bis 50 Watt je nach Größe. Mobilrouter für 5G-Internet und euer WLAN, die liegen so bei 10 bis 20 Watt. Ein bisschen sparsamer sind wohl welche mit 12-Volt-Anschluss, da gibt es ein paar spezielle. Wenn ihr Satelliteninternet haben wollt, der Starlink Mini liegt so bei 15 bis 45 Watt. Einen Tintenstrahldrucker braucht beim Drucken vielleicht 15 bis 20 Watt. Er braucht aber auch so 2 bis 5 Watt im Standby. Das solltet ihr also dann immer ausschalten. Und denkt aber dran, das am Gerät auszuschalten, damit der Kopf in die Parkposition gehen kann. Sonst kann es da Beschädigungen und eingetrocknete Tinte geben. Wir haben in CT mal einen mobilen Tintenstrahldrucker mit Akku und Laden über USB-C getestet. Klang interessant. Laserdrucker sind ein Problem. Schon beim Drucken brauchen sie 300 bis 600 Watt. Aber das Aufheizen des Toners beim Einschalten und der Trommel, das kann schon mal 2 Kilowatt ziehen. Das muss der Wechselrichter erstmal hergeben und die Sicherung. Tja, was fehlt noch? Ach ja, Handy und Tablet, die sind eigentlich zu vernachlässigen. Heizen geht, so wie ich es verstanden habe, eigentlich eh nur über Diesel oder über Gas. Und mehr fällt mir nicht mehr ein. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hier hinten und über ein Abo würden wir uns sehr freuen, wenn euch das in eurer Entscheidung ein bisschen weitergeholfen hat, wie ihr mit dem Camper vorangeht. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!